Save the date. Deal Sourcing 2025 am 16. September in Oberursel vor den Toren Frankfurts. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft rund 1000 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Mehr Infos und Anmeldung unter www.dealsourcing.de. What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Bastian Friem.
Herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde bei What's up, Corporate Finance? Ich bin Bastian Friem und ich bin heute euer Gastgeber. Ja, es ist schon wieder ein Vierteljahr vergangen und darum ist es auch schon wieder Zeit für ein Update zum Midcap-LBO-Markt. Genau genommen also für die Quartalszahlen von Holy & Loki, diesmal zum ersten Quartal 2025. Und mit dabei ist wie gewohnt Thorsten Weber, der bei Holy & Loki im Debt Advisory das LBO-Geschäft verantwortet. Hallo Thorsten, schön, dass du wieder mit dabei bist.
Hallo Bastian, hallo zusammen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Na, sehr, sehr gern. Ohne dich wäre das ja alles nichts. Und natürlich haben wir auch wieder einen Gast mit dabei. Und zwar einen, der das Geschäft aus ganz unterschiedlichen Perspektiven kennt. Gabor Schiefer hat nämlich selbst 2 Jahre als M&A-Berater gearbeitet. Und danach hat er auf der Bankenseite LBOs finanziert. Und seit ja so etwa 2,5 Jahren ist er als Executive Director und Mitglied des Investment Committees im europäischen Private Credit Team von Morgan Stanley tätig. Damit also heute Vertreter eines Debt Funds. Willkommen in der Runde, Gabor.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gern. Thorsten, du hast Gabor vorgeschlagen. Morgan Stanley und du, wo sind da die Schnittpunkte? Habt ihr im Geschäft überhaupt Berührungspunkte?
Also die letzten Jahre in unterschiedlichster Form. Und du hast ja gerade schon erwähnt, Gabor war jahrelang bei einer Bank, bei der SEB. Da hatten wir extrem häufigen Kontakt im Rahmen von Transaktionen, haben da sehr, sehr viele gemeinsame Transaktionen angesehen und auch gemeinsam finanziert. Und auch jetzt im Rahmen seiner Funktion bei Morgan Stanley mit Blick auf Private Debt sind wir im häufigen Austausch zu Transaktionen, haben gemeinsam Transaktionen abgeschlossen. Also von daher haben wir sehr, sehr viele Berührungspunkte. Und vor dem Hintergrund freut mich auch wirklich sehr, dass bei Gabor geklappt hat.
Ja, das freut mich tatsächlich auch. Gabor, lass uns mal ein bisschen was lernen über den Debt Fund von Morgan Stanley. Was macht ihr? Was ist eure Zielgröße? In was für Branchen investiert ihr? Gibt es irgendwo beim Risiko Dinge, die ihr gerne macht, die ihr nicht gerne macht? Lass uns mal teilhaben.
Ja, sehr gerne. Also Morgan Stanley hat in Europa 20 Mitarbeiter verteilt über London, Paris und in Frankfurt. Und generell als Haus positionieren wir uns als Solution Provider für das Private Equity Ökosystem. Das heißt, wir haben sehr viele Berührungspunkte mit Sponsoren, etwa über das Beratungsgeschäft. Wir sind auch LP über sogenannte Fund-of-Fund-Strukturen und wir unterstützen bei GP-led Secondaries. Private Credit ist also nur eine von vielen Dienstleistungen im Portfolio von Morgan Stanley und ja, ich bin Teil von dem europäischen Private Credit Team. Wir arbeiten hauptsächlich mit PE-Sponsoren und fokussieren uns auf Senior Debt oder Senior Loans, klassisch Unitranche. Und unser Portfolio besteht aus Unternehmen in defensiven Sektoren, das heißt die Klassiker wie Software, Business Services, Financial Services, MedTech. Und wir fangen in der Regel bei so etwa 10 Millionen Euro EBITDA an, wobei wir in Ausnahmen bei stark wachsenden und innovativen Unternehmen auch darunter selektiv aktiv werden können. Nach oben gibt es eigentlich keine Grenze, beziehungsweise sie wird vom syndizierten Markt gezogen und vorgegeben. Wir haben aber auch einige Kreditnehmer jenseits der 100 Millionen Euro EBITDA finanziert.
Okay. Wir hatten ja vor einigen Monaten mal deinen Kollegen Martin Lührs zu Gast vom Leverage Finance von Morgan Stanley. Seid ihr komplementär unterwegs oder zankt ihr euch um dieselben Deals?
Der Ersteres ist der Fall, definitiv. Also Leverage Finance arrangiert ja syndizierte Kredite, sogenannte Broadly Syndicated Loans. Und wir als Private Credit sitzen innerhalb vom Investment Management oder dem Asset Management und sind bei der Größe typischerweise im Mittelmarket unterwegs. Also es ist, wie du es gesagt hast, korrekt komplementär. Wir bieten im Mittelmarket Finanzierungslösungen für Sponsoren.
Mhm. Thorsten, siehst du Morgan Stanley im Markt? Wo verordnest du das Haus?
Ja, also wir sehen Gabor und Kollegen sehr häufig bei Transaktionen. Wenn wir eine Transaktion haben, ich würde mal sagen, so zwischen 7 und 10 Millionen EBITDA und nach oben hin logischerweise de facto fast unbegrenzt, ist Morgan Stanley für uns auf jeden Fall ein Gesprächspartner, den wir sehr, sehr gerne kontaktieren. Ich meine, für uns ist wichtig, dass wir Gesprächspartner auf der anderen Seite haben, die einfach zuverlässiges Feedback geben können, die auch schnell eine Entscheidungsfindung herbeiführen können. Naja, und die auch gute Konditionen mit anbieten können. Und ich glaube, bei all den drei Punkten war es in der Vergangenheit so, dass wir sagen konnten, da kann Morgan Stanley ziemlich gut mithalten. Und von daher sprechen wir mit Morgan Stanley zu unterschiedlichsten Transaktionen. Ich glaube, was man schon teilweise ein bisschen rausmerkt, ist, dass Transaktionen insbesondere im Bereich zum Beispiel IT im Haus Morgan Stanley sehr gern gesehen sind, man gerne anguckt. Aber auch in anderen Sektoren sprechen wir mit Gabor und Kollegen.
Riesengroßes amerikanisches Haus und schnelle Entscheidungen. Gabor, das geht jetzt nicht sofort unmittelbar zusammen. Wie kriegt ihr das trotzdem hin?
Ja, also wir haben als Team, das eigenständig im Investmentmanagement sitzt, ein Investmentkomitee, bei dem die Teammitglieder auch IC-Member sind, also einschließlich mir. Wir haben natürlich auch IC-Member außerhalb vom Team lokal, aber wir sind bei den Investmententscheidungen eben sehr effizient aufgestellt. Wir haben eine sehr effiziente Governance und können dort eben sehr schnell checken, ist das ein Deal, ein Unternehmen, eine Situation, die für uns interessant ist oder nicht, und können dann entsprechend sehr schnell tangibles Feedback geben, was sowohl für die Berater als auch für die Private Equities dann ultimativ sehr wichtig ist.
Für euer Haus ist das Thema LTIF jetzt ja auch kein ganz unbekanntes. Ist ja eins, was den Markt durchaus ein bisschen beschäftigt, dass Privatanleger jetzt in Debt Fund Strukturen investieren können. Was ist deine Einschätzung? Wird das tatsächlich einen fundamentalen Impact haben auf die Art, wie sich Debt Funds finanzieren?
Ja, also ist eine sehr interessante Fragestellung, die auch viele Häuser aktuell beschäftigt. In Europa haben die LTIFs und vergleichbare Vehikel noch nicht annähernd die Größe wie in den USA, wo dieser Trend einfach schon ein paar Jahre weiter ist. Der Anlagedruck in Europa ist also noch nicht so hoch. Mit zunehmendem Wachstum und Marktreife von diesem Segment kann sich das aber ändern. Das alles ist wie immer im Gesamtkontext zu sehen oder eine Gesamtgemengelage. Also je nachdem auch, wie der M&A-Markt sich entwickelt, wie viel neue Deals gibt es, die dann etwaiges Volumen absorbieren können. Aber Stand heute ist das eine Blüte oder ist es in der Blütephase. Und wir denken, dass dieser Pool of Capital mit dem Interesse der Zielanleger und der weiteren Education von diesen Investoren zunehmen sollte.
Okay, dann schauen wir mal ein bisschen auf die Marktseite. Ihr seid ehrlich gesagt ja jetzt nicht so unfassbar visibel im Markt, obwohl ihr, glaube ich, undercover einiges mehr macht, als man sieht. Erzähl mal, was habt ihr denn zumindest zahlenmäßig, mehr darfst du vielleicht ja gar nicht verraten, also an Transaktionen gemacht in jüngster Zeit?
Ja, also wir nehmen das Private Credit ernst oder wörtlich zumindest. Ja, also wir sind in der Tat etwas diskreter, was dann die Transaktionen so betrifft. Aber wir waren sehr aktiv dieses Jahr. Wir haben auf der europäischen Plattform eine niedrige zweistellige Anzahl von Transaktionen year-to-date abgeschlossen. In Deutschland oder in der Dachregion eine Handvoll. Und das verteilt sich dann über neue Deals, über Add-ons im bestehenden Portfolio oder auch Refinanzierung, um dann bestehende Finanzierungsstrukturen eben zu erweitern, um dann mehr Kapital für Add-ons zu haben.
Thorsten, hast du eigentlich irgendeine Idee, wie groß der Schattenbereich im Mid-Cap-Markt ist, den ihr vielleicht kennt und seht, aber nicht reporten dürft?
Ja, das ist eine gute Frage, ehrlich gesagt. Also wir überlegen ja auch immer, wie viele der Deals wir wirklich abgreifen. Ich würde mal vermuten, dass wir so ungefähr 85-90% der Transaktionen zeigen. Logischerweise ist immer so, dass dann infolge von der Veröffentlichung nochmal 1-2 Finanzierungsparteien kommen, die uns darauf hinweisen, dass doch was gewesen ist und zu spät gemeldet wurde. Oder halt auch, dass es Parteien gibt, die einfach aus Policygründen de facto keine Transaktionen melden. Ich würde mal vermuten, das sind ja wahrscheinlich 5-10%. Dadurch, dass es aber immer die gleichen 5-10% sind, würde ich mal sagen, die Tendenz, die wir mit dem Midcap-Monitor berichten, die ist richtig. Wie wir es auch immer sagen, ich würde jetzt weniger irgendwie Wert drauf legen, ob es in einem Jahr 159 oder 157 Deals gab, sondern vielmehr die Richtung ist einfach die wichtige und die zählt einfach mit Blick auf die Kernaussagen.
Dann schauen wir doch da mal rein. Wie ist denn in Q1 der Markt in Europa gelaufen?
Ja, nee, sehr gerne. Also im Prinzip, wenn man sich den Markt anguckt in Europa, dann ist es wirklich erstaunlich, dass wir ein Q1 haben mit 120 Transaktionen. Was daran erstaunlich, das war einfach verglichen mit dem Vorjahreszeitraum Q1 2024 knapp 40% drüber liegen. Da gab es verglichen mit jetzt 120 Deals noch 84 Transaktionen. Man ist zwar logischerweise so 20% unter dem Q4-Wert, allerdings, nur sagen wir immer, ein Q4 kann man nicht im ersten Quartal vergleichen. Aber von daher ist der Dealflow in Europa wirklich gut gewesen. Und wenn wir so auf die einzelnen Jurisdiktionen runtergehen, insbesondere Deutschland, Frankreich, ist jeweils auch sehr aktiv gewesen. In UK hatten wir halt in Q1 24 auch schon ein sehr, sehr aktives Quartal. Da sind wir ungefähr so auf Vorjahresniveau. Naja, aber die reine Finanzierungsanzahl, die ist durchaus gut. Auch wenn, und da kommen wir später dazu, auf dem M&A-Markt vielleicht noch ein bisschen Luft nach oben ist.
Okay, wenn wir das jetzt mal auf Deutschland runterbrechen, wie sieht's da aus? Du hast eben schon gesagt, schlecht war es nicht.
Nee, also Deutschland war gut. Also im Prinzip, wir haben jetzt im Q1 25 haben wir 33 Transaktionen gesehen. Das ist jetzt verglichen mit einem Q1 24, wo nur 22 Transaktionen hatten, de facto 50% mehr als zum Vergleichszeitraum vor einem Jahr. Das Interessante ist auch, wenn man mal vergleicht, einfach mal so die letzten Jahre rückblickend, wie viele Transaktionen gab es da eigentlich in einem Q1? Da kommen wir eigentlich nur auf das Jahr 2022, wo es mal mehr waren. Auch nur 10% mehr. Ansonsten sind wir noch nie so aktiv mit Blick auf Finanzierungsanzahl in ein neues Jahr gestartet. Gut, wenn wir es vergleichen mit dem Q4, was Ende letzten Jahres natürlich dann wieder anderer Zeitraum war, Jahresabschluss und so weiter, wo es einfach eine höhere Aktivität gab, dann liegen wir minimal drunter. Aber mit 33 Transaktionen sind wir per se sehr aktiv gewesen. Und das ist auch, glaube ich, das Gefühl, und Gabor, korrigiere mich, was wir auf dem Schreibtisch auch so sehen, dass wir doch merken, dass der Markt aktiv ist. Vielleicht weniger bei neuen Deals, aber dafür bei Refis und auch bei Addons.
Ja, absolut. Also das Jahr fing enorm stark an. Ich habe da im Ohr noch eine sehr bullische Podcast-Folge aus Mitte März. Und das war wirklich eine sehr gute Reflexion oder so ein Spiegelbild dessen, wie der Markt in das neue Jahr gestartet ist. Dann gab es Anfang April bekanntermaßen so einen temporären Stillstand und Volatilität. Aus unserer Perspektive haben wir, aber auch natürlich andere Debt Funds in diesem Zeitfenster an laufenden Finanzierungen weitergearbeitet. Volatilität war historisch für Debt Funds grundsätzlich gut, um die Stärken auszuspielen. Wenn wir jetzt mal zurückschauen auf Covid oder auf die abrupten Leitzinserhöhungen und in der Retrospektive hat eine hohe Volatilität im Markt für Debt Funds eher Opportunitäten kreiert. Das sehen wir jetzt auch, also wie Thorsten das gesagt hat und wie die Daten von dem Midcap Monitor das auch suggerieren. Auch wenn es auf der Neudeal-Seite kein Boom ist, gibt es sehr viel Aktivität in den PE-Portfolien, sehr viele Add-ons, die finanziert werden müssen, Refinanzierung von alten Finanzierungen, die entweder auf die Fälligkeit hingehen oder erweitert werden müssen. Wir sehen viel von Letzterem, was grundsätzlich ja erstmal sehr gut ist und ein Indiz dafür, dass die Portfoliounternehmen von PEs sehr stark wachsen und wissen, wie sie anorganisch wachsen können. Von daher, ja, nach diesem kurzen Trump-Tariff-Moment, der ja doch sehr interessant war, das live zu erleben, geht es jetzt gefühlt wieder weiter und nicht jetzt erst, sondern es war wirklich ein kurzer Moment, wo man sich umgeschaut hat, sage ich jetzt mal, aber es wird einfach weitergearbeitet und wir haben eigentlich eine sehr gute Pipeline,
ja. Okay, da sprechen wir gern gleich nochmal ein bisschen ausführlicher drüber. Das ist ja dann schon Q2. Wenn wir nochmal auf Q1 gucken, kann man sagen, wir haben uns ja eigentlich so ein bisschen dran gewöhnt, dass die Banken und die Debt Funds sich den Markt so einigermaßen hälftig aufteilen. In letzter Zeit mit einem gewissen Übergewicht bei den Debt Funds. Da hat sich ja schon was getan, Thorsten. Da liegen wir jetzt bei 2/3 Debt Fund Anteil.
Ja, das ist wirklich erstaunlich. Und ich glaube, vieles, was Gabor gesagt hat, spielt da so ein bisschen rein. Eine gewisse Unsicherheit, vielleicht auch die Möglichkeit, dass halt ein Debtfonds dann doch eher auf 100% geht und dass man vielleicht eine Unsicherheit irgendwie aus dem Weg gehen kann, wenn man doch ein Bankenkonsortium bauen muss. Das merken wir auch. Also die 2/3, das ist, glaube ich, jetzt auch ein Wert, den hatten wir vorher so noch nicht gesehen. Und ich habe auch mal rausgesucht, so über die letzten Quartale hinweg, wie sich eigentlich diese Zahl entwickelt hat. Also wir kommen aus einem Q1 24, wo es wirklich 50-50 war. Jeder zweite Deal von Banken, der andere halt von Debtfonds. Und wenn wir dann gucken, im Q4 24 waren wir schon bei 62% und jetzt im Q1 mit vielleicht den diversen Themen, die sich positiv auch auf die Finanzierung ausgewirkt haben, auch der hohe Anteil an Add-ons, haben wir doch 2/3 von Debtfonds, was natürlich dann schon irgendwo eine recht hohe Dominanz irgendwo auch zeigt.
Was wir ja vor allen Dingen auch sehen, ist, dass über die Hälfte aller Deals aus dem Services-Bereich stammen. Gabor, da werden typischerweise ordentliche Preise bezahlt. Können da die Banken schlicht nicht mithalten? Ist das die wesentliche Erklärung, warum die Debt Funds gerade so einen hohen Anteil haben?
Ja, ohne jetzt ein Plädoyer für Banken halten zu wollen, beide Camps haben ihre Daseinsberechtigung. Ich glaube, das wurde ja auch schon in vielen Episoden ausführlich erläutert. Ist auch meine Meinung. Wenn jetzt ein Unternehmen Bedarf hat für eine große Garantielinie, dann ist das traditionell ein Deal, der ins Bankencamp fällt. Aktuell sehen wir, wie du sagst, Transaktionen in Sektoren, die eher die Kriterien für eine Debt Fund Finanzierung erfüllen und damit dann eben auch eine kompetitive Debt Fund Lösung anziehen können. Und das ist dann die Erklärung dafür, dass wir jetzt eine Übergewichtung im Debt Fund Camp sehen. Das kann sich auch wieder ändern, aber temporär ist das definitiv so, ja.
Ich finde eins finde ich auch interessant. Ich meine, das, was Gabor sagt, ist genau der Fall. Also im Prinzip viele Deals gehen so in Richtung, jetzt gefühlt so ein bisschen Richtung Debt Fonds. Und ich glaube, diese ganze Tendenz, die wird auch im Wesentlichen so ein bisschen durch den Mix der Finanzierungshintergründe und Finanzierungsgrundlagen dann auch gelegt. Also wenn ich jetzt mal reingucke, wir haben 36% im Q1, die einfach Add-ons sind. Ja? Man muss einfach sagen, wenn ich jetzt ein Add-on mache, dann habe ich wahrscheinlich doch irgendwo eine Buy-and-Build-Strategie. Und wenn ich eine Buy-and-Build-Strategie fahre als Investor und ich weiß das schon beim Einstieg, was eigentlich die Regel sein sollte, naja, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine Debt-Fonds-Finanzierung mir suche, mal relativ hoch, weil wahrscheinlich Buy-and-Build mit Debt-Fonds einfach ein Tick einfacher geht. Und dann die andere Zahl, die interessant ist, sind halt diese 27%, die immer draufkommen für Refis und Dividend Recaps. Und ich erwähne auch speziell das Thema Dividend Recap, weil es halt auch wirklich so ist. Also wir sind auch gerade am Arbeiten an Dividend Recaps. Wir haben Dividend Recaps abgeschlossen. Das waren ja Finanzierungsarten, die lange Jahre gar nicht mehr so opportun waren, weil die Parteien einfach zurückhaltender waren. Was bedeutet das? Dass einfach ein Gesellschafter einen Teil von seinem Eigenkapital, sei es jetzt auch in Shareholder Loans, zurückführen kann. Ja, das war häufig eine Finanzierungsart, wo man noch ein bisschen vorsichtiger war. Im jetzigen Markt und auch mit der Liquidität, die im Markt ist und auch mit vielleicht auch dem Finanzierungsdruck, den manche Finanzierungsanbieter auch merken, ist sowas wieder möglich. Aber da muss man auch sagen, da ist die Wahrscheinlichkeit, halt sowas über einen Debtfonds umsetzen zu können, doch ein Tick höher als über jetzt eine klassische Bankenlösung. Von daher, das soll jetzt überhaupt kein Plädoyer in irgendeine Richtung sein und soll auch gar nicht jetzt irgendwie Parteinahme sein. Aber ich glaube halt, wenn man sich so ein bisschen die Hintergründe von den Finanzierungen ansieht und dann überlegt, was vielleicht die Grundlage davon auf der Finanzierung sein könnte, ja, dann passt es halt relativ gut damit zusammen, dass wir jetzt auf 2/3 Finanzierung über Debtfonds kommen und halt nur 1/3 über die Bankenseite.
Hat es vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, dass, sagen wir mal, klassische Segmente deutlich schlechter gelaufen sind. Also ich habe noch mal ein bisschen gerechnet. Die Industrieunternehmen, die hatten im Schnitt von 2018 bis 2024 einen Anteil von 21% am Gesamtmarkt. Jetzt sind es 9%. Ist das Zufall oder geht da eine Ära zu Ende?
Ich glaube, sagen wir es mal so, das ist alles in diesem Themenbereich, was auch schon Gabor gesagt hat, eine gewisse Unsicherheit über Zölle, über sonstige Themen, wo man vielleicht sich auch die Frage stellt, ob man mit einer Transaktion, wo man doch den Markt mit gewissen Fragestellungen konfrontiert, jetzt wirklich in den Markt gehen muss oder ob man, wenn man die Möglichkeit hat, nicht vielleicht einfach auch einen Tick wartet. Und aus diesen 9%, die du gesagt hast, würde ich genau diese Vorsicht einfach dann rausinterpretieren, dass man vielleicht mit der Unsicherheit, die man da gerade sieht, vielleicht nicht unbedingt in den Markt gehen sollte. Und genau wie Gabor sagt, ich meine, wenn ich über den Industriesektor nachdenke, da denke ich halt auch über das Thema CapEx nach, da denke ich über ein Thema nach wie Working Capital, da denke ich über ein Thema nach wie Garantien. Naja, das sind alles Themen, die halt eher so ins Bankencamp reinspielen, insbesondere das Thema Avale, dass man halt dann über eine Avalfinanzierung auch mit durchfinanziert ist. Wenn es in dem Bereich weniger Finanzierung gibt, dann gibt es einen direkten Zusammenhang wahrscheinlich auch mit einer geringeren Anteil von Finanzierung bei Banken.
Okay, das ist schlüssig. Gabor, du hast mit deinem Team eine dezidiert europäische Perspektive. Wie sieht denn da der deutsche Markt aus?
Die Beobachtungen hinsichtlich der Art der Finanzierung, der Aktivität decken sich sehr mit dem von Rest von Europa. Also wir sehen ähnliche oder vergleichbare Muster. Wir sehen gleichzeitig auch in allen Geografien diesen Pent-up-Demand sozusagen. Mehr als 50% der PE-Assets wurden von vor über 4 Jahren gekauft. Ich mache gerne immer die Analogie mit der Heinz-Ketchup-Flasche. Es wird dran geklopft und jetzt ist gerade die Phase, wo viele Prozesse noch im Flaschenhals sind und man fragt sich, wann kommt das raus. Das zieht sich jetzt auch schon einige Quartale und das ist in allen Geografien der Fall. Ja, also wir haben hier eigentlich eine sehr kongruente Landschaft und ein sehr einheitliches Umfeld.
Okay, jetzt ist ja das Wesen der Ketchupflasche nicht, dass sich der Fropf irgendwann löst und dann tropft es so ein bisschen raus, sondern wenn sich der Fropf löst, dann kommt alles auf einmal raus. Ist es das, was du erwartest?
Alles auf einmal nicht, aber es gibt eben einen Backlog an Transaktionen, Das ist auch ein wiederkehrendes Thema, sowohl hier im Podcast, aber auch in anderen Publikationen. Und ja, also irgendwann ist einfach der Druck dann auch da, Transaktionen zu realisieren, oder auch das Marktumfeld hält sich auf. Und wir waren ja eigentlich auf einem sehr guten Weg, wenn wir zurückschauen in Q1. Und die Marktlage war sehr aufgehellt. Und dann kam eben jetzt wieder eine Phase der Unsicherheit. Und auf solche Phasen folgt dann irgendwann auch wieder ein stabileres Umfeld. Man passt sich an. Wir haben ja, wenn man die letzten Jahre zurückschaut, immer wieder solche Setbacks gehabt. Aber es wird dann auch irgendwann wieder zu einer aktiveren Phase kommen. Und ja, ich glaube, sehr viele Prozesse werden im Hintergrund vorbereitet. Und wenn das Marktfenster da ist, dann sollte es dann auch ein entsprechendes Volumen geben. Ja.
Und vielleicht dann noch eine Mini-Ergänzung. Also ich sehe es 100% wie Gabor. Ich glaube, ein Punkt ist halt der entscheidende. Auf der einen Seite haben wir einen Markt, der eine gewisse Unsicherheit hat, ja, und auch mit Blick jetzt auf die aktuellen Rahmenbedingungen. Keiner weiß so in allen Punkten, wie es wirklich weitergeht. In manchen Sektoren ist man vielleicht ein bisschen vorsichtiger, in den Markt zu gehen. Andererseits, ein Current Trading ist nicht unwichtig und so weiter und so weiter. Auf der anderen Seite ist aber auch so, dass man doch eine sehr, sehr hohe Liquidität einfach hat. Ja, und wenn ich jetzt mal die Transaktionen angucke, die irgendwo attraktiv sind, wo man auch von diesen ganzen Zollthemen und so weiter keine direkte Auswirkung irgendwo merken sollte, ja, ist, wenn man ehrlich ist, die Competition um diese Finanzierung extrem hoch. Also wir haben selten so gute Konditionen gesehen, und das ist auch der Hintergrund, warum es auch bei uns zum Beispiel gerade wirklich eine Vielzahl an Finanzierungen gibt, die wir vorbereiten, die wir umsetzen, die wir abgeschlossen haben, weil einfach auch Investoren merken, naja, ich habe ein Unternehmen gerade im Portfolio, das hat sich ganz gut entwickelt. Aber wenn ich jetzt auf den Finanzierungsmarkt gehe, dann habe ich auf der einen Seite die Möglichkeit, mich bei der Finanzierung zu optimieren, vielleicht noch stärker mit Blick auf Buy and Build aufzustellen. Naja, und von den Konditionen werde ich auch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht schlechter laufen als vor 1, 2, 3 Jahren, als ich die Finanzierung initial gemacht habe. Und ich glaube, das ist nochmal super interessant, dass einfach der Markt mittlerweile mit Blick auf Liquidität, und da gab es ja früher auch die Frage, wie liquide ist der Markt und reicht Liquidität? Naja, die Liquidität ist extrem stark da. Es fehlen nur so ein bisschen halt die Themen, die noch in den Markt kommen können. Und um bei der Analogie von Gaber zu bleiben, um dann halt dementsprechend die Transaktionen, die vielleicht irgendwann durch eine Ketchupflasche durchgehen, dass man die halt auch finanzieren kann.
Naja, aber du hast ja recht, am Ende fehlen die 9 Deals. Wenn wir da mal uns das erste Quartal angucken, dann waren das 9. Das ist jetzt nicht die Welt. Was sagen denn deine M&A-Kollegen? Kommen die tatsächlich jetzt wieder in vielleicht nicht Ketchup-Flaschenform, aber doch in deutlich größerer Zahl?
Ja, also ich glaube, die Kollegen sind unterwegs, die Kollegen sind aktiv. Ich glaube, wir haben da auch in den letzten Jahren uns da, glaube ich, einen sehr, sehr hohen Marktanteil in Europa erkämpft. Ich glaube, das ist, und von daher, ich glaube, auch die Pitch-Aktivität ist auch gut, ja. Aber es ist halt verglichen, auch wenn man Transaktionen sieht, die vorbereitet werden, jetzt unabhängig von uns oder von anderen Häusern, ist halt teilweise die Frage, inwiefern gehen Transaktionen wirklich durch? Haben wir auch, glaube ich, im letzten Podcast häufig diskutiert mit Blick auf Kaufpreiserwartungen und das, was der Markt halt aktuell bereit ist, auch darzustellen. Naja, und auf der anderen Seite halt auch so ein bisschen dieses Thema, was ist der richtige Zeitpunkt, in den Markt zu gehen? Und da hört man und liest man ja auch einiges im Markt, dass halt doch verschiedene Parteien, die vielleicht nicht den allergrößten Druck haben, dann vielleicht dann doch nochmal 1, 2, 3 Quartale warten, um einfach aus dem Gröbsten raus zu sein und vielleicht ein Marktumfeld zu erwischen, wo man vielleicht weniger von Gegebenheiten negativ überrascht wird.
Mhm, okay. Dann lass uns doch nochmal ein bisschen über aktuelles Pricing sprechen. Also kompetitiv, sagt Thorsten, ist es, macht sich das in angenehmen Preisen nicht für die Finanzierer, sondern für die Nachfrager dann auch deutlich?
Wenn ich jetzt aktuell mit Transaktionen angucke, dann ist das Pricing einfach auf einer anderen Grundlage. Also wir sehen Transaktionen, wo das Pricing doch deutlich, deutlich näher an die 5% rangeht, plus Euribor. Und wenn ich halt dann diese Zahlen ansehe und dann auch das Gap ansehe, was man dann dementsprechend am Pricing-Unterschied zwischen einem Debtfonds und einer Bank hat, dann ist der Pricing-Unterschied jetzt kein Prozent mehr. Banken würde ich zurzeit ungefähr verordnen bei 4,450, mal ein bisschen günstiger, bei weniger Leverage, ein bisschen teurer, wenn es dann irgendwo eher Richtung Underwriting geht. Aber da habe ich halt dann schon irgendwo blendet einen Unterschied von knapp um das 1%. Und das ist halt verglichen noch vor 1,5 bis 2 Jahren halt ein deutlicher Pricing-Unterschied und ein deutlicher Vorteil, den Kreditnehmer auch mitnehmen können, wenn man jetzt eine Finanzierung mit Debtfonds machen möchte. Pricing ist das eine. Ich glaube, was nochmal wichtig ist, und auch Flexibilität mit Blick auf Covenant-Regelungen, sind auch Flexibilität mit Blick auf Adjustments. Ich glaube, das sind alles Themen, die so in den letzten 12 Monaten sich jetzt aus Kreditnehmersicht sehr, sehr positiv entwickelt haben und wo wir auch dementsprechend auch ganz gezielt jetzt Prozesse initiieren, dass wir sagen, naja, viel besseren Zeitpunkt für ein Go-to-Market kriegen wir nicht. Lass uns versuchen, lass uns angehen und lass uns einfach gucken, was möglich ist am Markt.
Wir haben sogar auch 4,75 gesehen, Gabor, oder?
Ja, vor allem vor dem Liberation Day. Das, das hat man durchaus gesehen, würde ich sagen, hat den Tiefstand gekennzeichnet. Ich glaube nicht, dass wir jetzt noch auf demselben Niveau sind. Es gab so einen kleinen Setback. Es ist kein vollkommenen Reset. Wir sind jetzt nicht komplett woanders, aber eine Prämie auf diese Tiefstände gibt es durchaus. Gleichzeitig ist das Finanzierungsumfeld nach wie vor sehr belebt und kompetitiv.
Jetzt wart ihr beide einigermaßen entspannt, was die aktuelle Zollthematik anbelangt. Das ist ja nun auch ein sehr schnelllebiges Thema. Im Moment leben wir in einer Welt, in der es eine Drohung von 50% gegen die EU gibt und ein auch offen artikuliertes Nichtinteresse an einer Einigung. So, das kann bald wieder ganz anders sein. Aber wenn sowas im Markt tatsächlich käme, dann wäre es vermutlich doch mit der Ruhe sowohl bei den Finanzinvestoren als auch bei den Finanzierern einigermaßen vorbei. Oder täusche ich mich da?
Davon würde ich ausgehen. Ja. Also das ist so. Also ich glaube, das ist so. Ich glaube, die Frage ist halt, wäre es erst dann vorbei oder ist jetzt die Unsicherheit und auch der Fokus der Länder nicht längst schon auf dem Punkt? Und das Zweite würde ich auch sehen. Also wenn wir jetzt Transaktionen haben, wo es logischerweise jetzt irgendwo einen höheren Umsatz auch in den USA gibt, da ist es eine der Kernfragen, die beantwortet werden müssen. Wie wirken sich etwaige Zölle aus? Gibt es sonstige Möglichkeiten zu importieren aus den USA? Wie wirkt sich auf die Umsätze aus? Wie wirkt sich auf die P&L aus? Also ich glaube, die Frage per se, die wird eh schon diskutiert. Das Ganze wird natürlich nochmal verschärft in der Situation, wo Unternehmen schon Finanzierung haben, logischerweise, und es dann auch den direkten Impact auf den Current Trading gibt. Aber so per se, die Frage ist eh in der Welt und wir haben auch in diversen Situationen dementsprechend auch schon Due Diligence auf dieses Thema gesehen, wo einfach Finanzierer sich dafür interessieren, einfach wissen wollen, was passiert eigentlich.
Ja, das deckt sich mit unseren Beobachtungen. Also wir haben auch in Fällen eine sehr dezidierte Due Diligence auf genau diese Fragestellungen gesehen. Von daher, die Hausaufgaben werden gemacht. Es ist sehr schwer vorherzusagen und auch auszurechnen, wie der direkte Impact ist auf ein Asset. Und es ist noch schwieriger auszurechnen, wie der indirekte Impact ist. Man kann Analysen fahren, wie die Abhängigkeiten sind von der US-Volkswirtschaft, wie viele Umsätze man dort generiert, etc., etc., etc. Aber wenn jetzt hier eine volkswirtschaftliche Geisterfahrt gemacht wird, dann ist es sehr schwer zu sagen, wie das ausgeht. Aber die Tendenz ist, glaube ich, jedem bewusst.
Habt ihr denn als Finanzierer irgendwelche Möglichkeiten, euch vertraglich gegen solche Unsicherheiten noch besser abzusichern, als ihr das bislang vielleicht gemacht habt?
Ich weiß nicht, Thorsten, ob du aus deiner Beratungspraxis dazu kreative Ansätze hast. Aber also ich glaube, hier ist keine pauschale Aussage möglich. Das hängt sehr stark vom Asset ab. Und ja, wir sehen, dass die bestehenden Konstrukte und Konzepte bei Covenants, dass die nach wie vor also sinnvoll sind, Anwendung finden und sehen jetzt keine kreativen Covenants auf genau dieses isolierte Thema. Ist auch wahrscheinlich nicht nötig.
Ich glaube, wir hätten sehr viele kreative Ansätze. Ich habe nur die Befürchtung, dass die nicht akzeptiert werden. Von daher sind wir da ein bisschen zurückgehalten. Nein, also ich glaube, im Endeffekt, da kann man sich vieles überlegen. Aber ich glaube halt, wenn man jetzt versucht, mit Adjustment-Möglichkeiten oder sonstigen das Ganze irgendwo vielleicht rauszubekommen aus den Zahlen und zu adjustieren, dann geht das eigentlich ja nur, wenn es irgendwo ein vorübergehender Effekt ist. Und jetzt haben wir darüber gesprochen, die ganze Unsicherheit, die sich ja auch dadurch bedingt, dass ja keiner so wirklich weiß, was passiert und dass sich ja eigentlich alle paar Tage auch die Nachrichten dann wiederum ändern. Und von großer Unsicherheit auf Erleichterung geht und dann ist wieder eine Unsicherheit da. Von daher, ich glaube halt ehrlich gesagt, da muss man einfach jetzt mal gucken, inwiefern halt wirklich da sich in den nächsten Monaten was ergibt. Ich glaube, dass die Transaktionsanzahl in Themen, wo es halt einen gewissen Impact gibt, sich eh schon reduziert hat, weil die Parteien vielleicht einfach jetzt doch ein bisschen stärker abwarten wollen und gucken wollen und wollen aus meiner Sicht auch sowohl Verkäufer als auch Käufer keinen Fehler machen oder es halt schon im Vorfeld mit einpreisen. Aber vor dem Hintergrund, glaube ich, ist es weniger ein Thema von Kreativität, sondern vielmehr einfach, dass man jetzt mal Visibilität braucht mit Blick auf die Entwicklung.
Na, ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr dem Thema mit einer gewissen Ruhe begegnet, und zwar alle beide. Das ist ja ganz beruhigend wiederum, glaube ich, für den Markt. Jetzt sind wir schon mit dem Mai fast rum. Von daher ist es gar nicht nur ein Blick in die Glaskugel, sondern auch schon so ein bisschen Blick aufs aktuelle Marktgeschehen. Wenn wir auf das zweite Quartal zurückgucken, werden wir ein starkes erlebt haben, das den Trend fortschreibt, den du, Thorsten, uns eingangs fürs Erste beschrieben hast.
Also ich glaube, das wird ungefähr so in der Entwicklung sein, so tendenziell wie das Q1, vielleicht ein bisschen weniger aktiv. Also wir merken schon zurzeit, dass wenn wir mit neuen Finanzierungen den Markt ansprechen, dass die Finanzierungsparteien sich die Themen sehr, sehr gerne ansehen. Auf der einen Seite, weil es auch von uns kommt, logisch, ja. Aber vor allem auch, weil vielleicht nicht allzu viele andere Themen einfach auf dem Tisch schon liegen, ja. Von daher, ich würde vermuten, dass es Q2 ein bisschen weniger aktiv war wie es Q1. Im Q1 hast du halt immer den Effekt, dass einige Themen vom letzten Jahr rüberschwappen und so weiter. Von daher ist immer so ein bisschen Jahresend- und Stichtagsbetrachtung, wo dann doch einiges mit rübergeht. Ich würde tippen, ist ein bisschen weniger aktiv. Ich bin aber durchaus mit Blick auf das Gesamtjahr eigentlich sehr, sehr optimistisch, dass wir wieder auf Stände kommen, die wir in den letzten Jahr und vorletzten Jahr gesehen haben. Jetzt weniger mit Blick, weil die Deals einfach gemacht werden wollen, sondern vielmehr auch teilweise, weil einfach die Liquidität da ist. Und weil man dadurch einfach auch Opportunitäten sieht, auf der Refi-Seite, die man so vor 2-3 Jahren einfach nicht hatte.
Ja, ich teile Thorstens Einschätzung da. Ich glaube nicht, dass eine Transaktion an der Finanzierung scheitert. Ich glaube, es gibt für jede Situation eine passende Finanzierung. Es gibt genug Spieler im Markt, die sich auf etwaige Nischen fokussiert haben. Ja, von daher, ich teile Thorstens Einschätzung, dass wir wahrscheinlich eine sehr hohe Aktivität sehen werden bei Refinanzierung vor allem, aber auch bei originären Neugeschäft.
Okay, also ich versuche mal zusammenzufassen, für den M&A-Markt seid ihr zwei verhalten optimistisch, für den Finanzierungsmarkt, der ja davon ein Stück weit unabhängig ist, weil er schönerweise in der Lage ist, sich selbst zu befeuern, seid ihr deutlich optimistischer und wir schauen auf ein gutes Q2 und wenn nicht irgendetwas noch richtig falsch läuft, dann auch auf ein gutes Gesamtjahr 2025. Das ist doch eine sehr schöne Einschätzung, mit der können wir unsere Hörer, glaube ich, gut alleine lassen. Ich danke euch sehr für eure Einschätzung. Es hat mir Freude gemacht, war ein sehr spannendes Gespräch. Und allen Hörern sage ich natürlich vielen Dank für euer Interesse. Wir hören uns bald wieder. Euer Bastian.
Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com